Vater, ich danke dir für diesen neuen Morgen, für den Gottesdienst, den wir jetzt haben dürfen. Vater, es geht um dich, dass du hier im Mittelpunkt stehst. Es geht darum, dass du dich hier wohlfühlst und nicht, dass die Menschen sich wohlfühlen, sondern deshalb heißt es Gottesdienst, weil wir dir dienen und weil wir von dir hören möchten, dass du uns korrigierst, dass du uns ermutigst, dass du uns deine Wege zeigst und öffnest und ja, uns leitest da. Und so bitte ich dich, dass du sprichst heute Morgen durch deinen Geist, dass du die Herzen erreichst und Herr, dass wir immer mehr in deine Einheit hineinkommen. Du bist das Haupt und wir sind die Glieder und du hast für jeden von uns eine Aufgabe, eine Berufung, einen Plan. Und wir wollen hören von dir, was du mit uns vorhast. Amen. Ja, ich will heute Morgen mit einer Reihe anfangen. Und zwar möchte ich mit euch den Korintherbrief uns mal ein bisschen anschauen. Und ja, heute Morgen wird es auch ein bisschen Erdkunde geben. Jo. Keine der von Paulus gegründeten Gemeinden hatten mehr Probleme als die Korinther. Aber lasst uns dafür dankbar sein, denn durch ihre Schwierigkeiten und durch die Briefe, die wir haben, ja, haben wir erstaunliche Wegweisungen in diesen Briefen. Es hat uns viel zu sagen, weil auch die Gemeinden damals nicht ohne Probleme waren. Und ihre Probleme waren sehr ernst. Die Gemeinde war gespalten. Es hatten sich Cliquen gebildet, wo die Cliquen verschiedenen Leitern folgten. Der eine sagte, ich bin des Paulus, der andere des Petrus und Jesus und so weiter. Auf jeden Fall gab es Spaltungen und Durcheinander in der Gemeinde. Es gab Unmoral der schlimmsten Art, dass sogar ein Mann die Frau seines Vaters oder seines Stiefvaters, was auch immer, hatte. Dann hatten sie Probleme mit dem Abendmahl, dass Menschen sich während dem Abendmahl betrunken hatten und das wirklich entehrt haben, dieses Abendmahl. Sie hatten sehr große Probleme mit der Rolle Mann und Frau, wie Gott sich das gedacht hatte. Und deshalb geht Paulus da sehr intensiv drauf ein. Und sie hatten einige Grundlagen des Evangeliums missverstanden oder falsch verstanden. Aber Paulus gibt diese Gemeinde nicht auf, sondern er hat ihnen geschrieben, immer wieder. Und man geht davon aus, dass er 4 Briefe geschrieben hat, wo uns nur 2 erhalten sind von. Und er ist selbst dort gewesen mehrere Male. Er hat den Timotheus hingeschickt, um dieser Gemeinde zu helfen. Er mahnte sie in dem festen Glauben, dass sie zur Erkenntnis kommen würden und zurückkommen würden in die Ordnung Gottes. Ich glaube, genau das ist Ziel von Gemeinde, in Gottes Ordnungen zu kommen. Wenn wir uns das Umfeld der Gemeinde ein bisschen anschauen, dann hilft uns das zu verstehen, warum sie mit solchen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten. Die Stadt Korinth befand sich auf einer schmalen Landzunge, wir sehen das hier, und die zu dem Zungenbrecher hier unten führten. Und es war ein wichtiger Graben hier. Ich kann das nicht nachvollziehen, aber es war scheinbar so, dass die Route hierüber sehr, sehr gefährlich war mit Schiffen, weil hier scheinbar Strömungen waren, die für die damalige Schifffahrt sehr gefährlich waren. Und so hat man halt, wenn die Händler hier runterkamen, sind die halt hier durchgefahren, haben dann hier angelegt Dann wurde die Fracht umgesetzt und auf ein anderes Schiff geladen und die sind dann hier weitergefahren. Oder es waren kleinere Schiffe, die sie dann komplett rüber geschafft hatten. Die Stadt selber war ca. 3 Kilometer vom Hafen entfernt und sie hatten damals eine Stadtmauer gebaut, die von der Stadt bis zum Hafen beidseitig zugemauert war. Und man hat, die Stadt wurde zerstört vor Christus und man hat dann nach dem Erdbeben 1858 Ausgrabungen gemacht und wie man es eigentlich nicht anders erwarten konnte, die Ausgrabungen haben sehr genau bestätigt, was der Lukas in der Apostelgeschichte geschrieben hat. Man hat das vorgefunden, wovon er schrieb. Den Gerichtshof, wo Paulus angeklagt worden war, die jüdische Synagoge. Und das sind alles Beweise, dass die Bibel wahr ist. Es ist interessant, dass das so viele Jahrhunderte verschüttet war und nach so einem Erdbeben wird es auf einmal sichtbar. Dennis, mach du weiter. Heute hat man hier, statt die Schiffe überzusetzen, hat man hier einen Graben gemacht, wo genau ein großes Schiff durchpasst. So muss man die nicht mehr umsetzen und kann da direkt durchreisen. Hier ist die Stadt Korinth direkt am Meer. Die Stadt wurde durch die Römer 146 vor Christus zerstört und wieder aufgebaut. Und sie wurde dann als eine römische Kolonie in 44 vor Christus durch Julius Caesar wieder bevölkert. Korinth war die Hauptstadt von ganz Achaia. Also von einem Riesengebiet, also man kann sagen, ungefähr das Griechenland heute. Und es hatte eine sehr internationale Bevölkerung. Es gab Juden, die ihre Synagoge dort gebaut haben. Die Architektur war von den Griechen und Philosophie von den Griechen, also das Denken kam von den Griechen her. Und es war eine römische Kolonie, also galt das römische Gesetz, was man ja beim Paulus, wo er auch teilweise zurückgreift drauf, und die römische Religion wurde hauptsächlich ausgeübt. Es gab keine Adligen dort, also nicht irgendwelche römischen hohen Leute, die da lebten, sondern das wurde mit freigelassenen Sklaven bevölkert, die irgendwo durch irgendwelche Gründe sich frei kaufen konnten, also sich frei arbeiten konnten. Und die Klassenunterschiede kamen nicht vom Stand her, sondern es ging ums Geld. Also die Hierarchie baute sich einzig durch Reichtum auf. Und die Stadt, die Paulus damals besuchte, war sehr, sehr wohlhabend. Sie war schrecklich heidnisch und unmoralisch. Also es war alles zu finden, was nicht gut war. Also es war eine üble Stadt. Die Einwohner beteten die Götter Griechenlands und Roms an. Zum Beispiel war der Tempel der Aphrodite, da lebten 2000 Priesterinnen, die aber eigentlich Prostituierte waren. Das heißt, der Lobpreis damals war Geschlechtsverkehr mit den Priesterinnen. Da kann man sich vorstellen, was da abging. Machen wir nächste. Hier ist ein Bild vom Tempel des Apollo. Also viel Götterei, es gab sehr viele Götter dort. Und tatsächlich hatte dieses Wort korinthisch die ursprüngliche Bedeutung davon, dass dass jemand mit mehreren Personen Geschlechtsverkehr hat. Da kam das Wort korinthisch her. Und das erklärt, warum Paulus in seinen Briefen an die Korinther immer wieder auf die Beziehung zwischen Mann und Frau eingeht, weil diese Verhältnisse hier nicht so ganz klar waren. Ich will noch mal ein bisschen weiter ausholen mit dem Start von Paulus zweiter Missionsreise. Machen wir mal weiter. Er beginnt hier seine Reise in Antiochia, wie immer seine Heimatgemeinde, zieht dann hier rüber nach Derbe, Lystra und Ikonien. Dort hat er in der ersten Missionsreise Gemeinde gebildet und er besucht ihn, guckt, ob da noch alles in Ordnung ist. Also Paulus kümmert sich um seine Leute. Er ist ursprünglich mit dem Silas losgezogen, weil er ein bisschen Streit mit dem Barnabas hatte, mit dem er auf dem ersten Weg unterwegs war und der Markus mitnehmen wollte. Und ja, so ist dann der Barnabas mit dem Markus losgezogen. Und er mit dem Silas. Und hier treffen sie auf einen anderen, der demnächst auch in der Bibel auftaucht, nämlich in Timotheus. Den greifen sie hier auf. Der ist in einer dieser Städte scheinbar Christ geworden. Und Paulus beschließt, den nehmen wir mit. Und er ist ja auch sein Schüler geworden. Und ja, das ist Jüngerschaft gewesen damals. Er hat ihn unter seine Fittiche genommen und ist mit ihm losgezogen. Mach mal nach. Ja. Sie durchziehen dann hier die heutige Türkei und wir lesen dann in der Apostelgeschichte, dass Paulus in die eine Richtung gehen wollte und der Heilige Geist ihm gesagt hat, halt, und hat ihn immer wieder die Richtung verwehrt, dass er irgendwo bleibt und verkündigt. Sie kommen dann schließlich mit viel hin und her hier oben an, in Troas. Sie kommen nach Troas und in Troas hat Paulus dann eine Vision. Da ist ein Mann aus Mazedonien, der erscheint ihm und sagt, wir brauchen Hilfe, komm nach Mazedonien. Und das tut er dann auch. Sie ziehen dann los, so schnell wie möglich, setzen hier über und kommen dann hier in Philippi an. Wir lesen dann, dass er da irgendwo am Wasser, wo die Leute sich trafen, hat er die Frauen getroffen und Lydia hat sich bekehrt. Bei ihr kehren sie dann ein und wohnen bei ihr. Und wir kennen die Geschichte, wo Paulus durch die Straßen geht und diese Wahrsagerin folgt ihm nach und sagt, das ist, der verkündigt den Gott Israels, was war jetzt? Ja, und irgendwann wird es ihm zu bunt und er treibt diesen Geist aus. Das hat aber Folgen, weil die Herren von ihr ziemlich viel Geld mit ihr verdienen. Und die brachten sie dann vor Gericht. Und ja, Paulus wird geschlagen und ins Gefängnis geworfen. Ich lese das mal vor. Apostelgeschichte 16, 22 bis 24. Und die Volksmenge stand ebenfalls gegen sie auf und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie auf solchen Befehl hin ins innerste Gefängnis, schloss ihre Füße in den Stock. Ja, sie hatten eigentlich einen ganz klaren Ruf, dahin zu gehen. Und dennoch lässt Gott es zu, dass sie hier verfolgt werden, dass sie im Gefängnis landen, dass sie Schläge bekommen. Das ist ja was immer überhaupt nicht in unseren Plan passt. Wie kann Gott das zulassen? Er schickt mich dahin und dann passiert mir sowas. Aber wie reagiert Paulus darauf und Silas? Sie lagen in ihrem Blut von den Schlägen und die Füße hatten sie in einem Holzstock. Ich habe das mal im Internet geholt. Sieht man jetzt hier, wie das mal so aussehen könnte. Ist die wirklich hier in so einen Block eingeschlossen waren, die konnten sich nicht mehr bewegen, die Füße waren fest. Wenn man sich vorstellt, dass die wirklich heftig Schläge bekommen haben, der Rücken wahrscheinlich blutig, und dann liegt man da mit dem Rücken auf dem Boden. Und das ist, mich fasziniert das, die Reaktion von den beiden. Dann lesen wir in Vers 25, gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern. Das ist Glaube. Also das, egal wie die Situation um mich herum ist, Gott ist zu loben. Er ist der Gleiche. Der Himmel reagiert darauf und die Erde fängt an zu beben, die Gefängnistüren gehen auf und der Stock springt auf und ja, das nächste Verrückte, sie laufen nicht weg, sondern sie bleiben dort. Der Kerkermeister will sich schon ins Herz stürzen, weil er denkt, wenn die jetzt abgehauen sind, dann sterbe ich sowieso, dann lieber mache ich es lieber selber. Und das Ergebnis von der ganzen Aktion ist, dass der Herr, dass er und seine ganze Familie sich bekehren. Weil sie das noch nicht erlebt haben. Sie erleben den lebendigen Gott. Und das ist Anfang von Gemeinde dort. Ich nehme an, dass die alle in der Gemeinde da mittendrin waren. Da kommen sie nach Thessalonich, ein bisschen weiter, in die Nähe wie der Dennis, der nächsten Urlaub. Und auch da bekehren sich wieder einige Leute. Und sie werden verleumdet und verfolgt von den Juden dort. Und ja, man will sie einfach aus dem Weg schaffen. Und überall, das sieht man durch die ganzen drei Missionsreisen von Paulus und auch nachher Richtung Rom. Die Juden wollen ihn umbringen. Und so müssen sie fliehen und kommen nach Beröa. Das ist das Dörfchen, wo der Heilige Geist lobt und sagt, sie sind edler als die in Thessalonich, weil da steht von denen, sie hörten Paulus reden und sie gingen nach Hause und holten sich die Schriftrollen raus. Sie haben geprüft, stimmt das, was der Paulus da erzählt? Sie prüfen diese Dinge und Paulus sagt nicht, was bilden die sich eigentlich ein? Ich bin der Apostel Paulus, sondern er sagt, das ist gut. Das ist gut, wir sollen im Wort prüfen, ob das stimmt, was die Leute erzählen. Auch was ich hier erzähle, immer prüfen. Juden in Thessalonich hören, dass die auch in Beröa da missionieren und kommen sofort dahin und machen schon wieder Tumult und, ja, und Aufruhr. Und so muss Paulus wieder fliehen. Silas und Timotheus bleiben noch dort in Beröa. Und der Paulus reist dann hier runter nach Athen. Nur damit man mal so ein bisschen eine Vorstellung hat, was das für eine Entfernung ist, das sind ungefähr 350 Kilometer, die er hier zurücklegt. Das habe ich keine Ahnung. Ich hatte auch hier vorher von Troas hier vorne nach darüber, das waren, was hatte ich denn hier, 800 Kilometer. Also damit man mal eine Vorstellung hat, was die zu Fuß zurückgelegt haben damals. Das ist nicht von heute auf morgen passiert, auch wenn da in der Apostelgeschichte manchmal das in drei, vier, fünf Versen abgehandelt wird. Das hat Wochen und Monate gedauert, allein die Reise. Er kommt also nach Athen. Athen ist hier in der Nähe von Korinth, ist ungefähr 70 Kilometer entfernt. Hier gibt es einen Berg, da kann man von Korinth aus Athen sehen. Und die beiden Städte stehen ein bisschen in Konkurrenz. Korinth ist die Stadt des Geldes, ist ja auch die Hauptstadt von Achaia. Und Athen ist die Stadt, wo die Intelligenz ist, wo die Philosophen sich aufhalten. Und Paulus kommt dann dorthin und lehrt in der Synagoge. Und ein paar von den Philosophen kriegen das irgendwie mit und packen sich den und nehmen den mit auf den Areopag. Das ist so ein Hügel bei der Stadt. Und der Name kommt, jetzt muss ich gerade gucken, von dem Kriegsgott Ares. Und deshalb Areopag. Und da haben die Philosophen diskutiert und haben ihre geistigen Ergüsse da weitergegeben. Das war aber auch der Gerichtshof. Da ist dann so, wo gerichtet wurde, wo gerecht gesprochen wurde. Und Lukas schreibt hier in Apostelgeschichte 17, Vers 21, alle Athener nämlich und auch die dort lebenden Fremden vertrieben sich mit nichts anderem so gerne die Zeit, als damit etwas Neues zu sagen und zu hören. Sie waren immer erpicht darauf, neue Dinge zu hören, und jetzt hatten sie da den Paulus und haben sie gedacht, das ist eine ganz neue Lehre, den nehmen wir mal mit. Ich habe einen Satz übersprungen in meiner Hektik hier, und zwar das Erste, was von Paulus gesagt wird, als er in Athen ankam, war, während aber Paulus in Athen auf sie wartete, nämlich auf Timotheus und Silas, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt so voller Götzenbilder sah. Er kam dahin und war richtig entsetzt über das, was er da sah. Und ich nehme an, er hat auch diese geistliche Widerstand dort gespürt, der dort ist. Dieser griechische Geist, der ganz Griechenland beherrschte. Und ja, die Philosophen nehmen ihn da auf diesen Berg mit, auf diesen Hügel, und sagen ihm hier, erzähl uns doch mal ein bisschen. Und Paulus predigt dann, indem er damit beginnt und sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr in allem sehr auf die Verehrung der Gottheiten bedacht seid. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich auch einen Altar, auf dem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch den, welchen ihr verehrt, ohne ihn zu kennen. Eben haben wir gehört, dass der Paulus sagt, dass von Paulus gesagt wird, er erkrimmte im Geist. Und hier hat man den Eindruck, er schmiert ihnen Honig um den Bart und will sie irgendwie locken. Ist das unaufrichtig oder heuchelt er hier? Nee, ich denke, der Krim, den er empfunden hat, der ging nicht gegen die Menschen. Er erkrimmte über die geistliche Situation, die dort herrschte. Und ich glaube, das fehlt uns ein Stück oft, dass wir einfach über das, was in unserer Zeit, in unserer Welt heute passiert, nicht mehr ergrimmen. Wir schauen uns das an und empfinden das fast als normal. Aber wir leben in einer Zeit, die meines Erachtens viel schlimmer ist wie damals. In unserer Mitte ist so viel Schmutz und so viel Dreck und so viel Unmoral schlimmer als damals. Er krimpte darüber, dass die Menschen gefangen waren in ihrem dämonischen Götzendienst. Und deshalb bin ich darauf eingegangen, weil Korinth uns so nah ist. Die griechische Philosophie von damals, die ist heute noch top aktuell, die wird an unseren Unis gelehrt. Von diesen Philosophen von damals, Sokrates, Aristoteles, Demokrit, Heraklit, Platon, Epikur, wie sie alle heißen, das sind heute noch Philosophien, die gelehrt werden, die wir in den Schulen hören und an den Unis. Das ist top aktuell, was wir hier lesen. In unserem Text ist zum Beispiel die Rede davon, dass Philosophen, epikurische und stoische Philosophen, stoisch kennen wir ja auch noch, das Wort, der ist stoisch, das waren so Schulen, Philosophenschulen, die dort waren und die haben diese Dinge gelehrt. Und diese Philosophien und dieser Götzendienst, all diese Dinge, das war Hintergrund der Gemeinde in Korinth. Diese Unzucht und all diese Dinge, die von dieser Religion herrührten, die das alles tolerierte. Und die Philosophie, die Griechen haben gedacht, der Geist ist das, was wichtig ist, was der Leib macht, ist vollkommen egal, ob der jetzt Götzendienst tut oder was, der Leib wird nachher begraben, das ist vollkommen egal, Hauptsache der Geist. Also kommen wir später noch drauf, ich werde noch so ein paar Sachen in den nächsten Predigten einflechten. Und diese Philosophien prägen die Menschen und das ist auch heute so. Dass im Prinzip viele oder wir alle in der Schule schon geprägt werden. Es fängt in der Grundschule schon an, dass wir gelehrt bekommen, dass die Kinder Aufsätze schreiben davon, dass vor Milliarden von Jahren Dinge passiert sind oder die Welt entstanden ist und das wird wie ein Same in die Kinder reingelegt und es wächst. Diese Philosophien, dieses Gedankengut. Wir leben in einer Zeit, die alles toleriert. Toleranz ist ein Gut heutzutage. Je toleranter du bist, desto mehr wirst du gelobt. Das ist in unserer humanistischen Zeit ist das ein Wert, der immer höher gehalten wird. Jeder darf machen, was er will. Jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Und Wahrheit dagegen wird relativiert. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Du denkst über die Dinge so, ich so und wir verstehen uns trotzdem. Und das geht in unsere Gemeinden rein. Wahrheit ist nicht mehr Wahrheit. Und die Wahrheiten, die stören, die werden einfach beiseite gelassen. Reden wir nicht drüber. Das macht ihr in eurer Gemeinde, wir in unserer Gemeinde. Und wenn wir zusammen sind, dann feiern wir unsere Einheit. Die Lüge ist. In den Briefen lesen wir, dass das Wort vom Kreuz den Juden ein Ärgernis ist. Sie ärgern sich darüber und sie wollen Paulus umbringen. Immer wieder verfolgen sie ihn und wollen dieses Ärgernis beseitigen. Und die Griechen, wir lesen hier nachher in Versen danach, dass sie über Paulus lachten, dass sie lästerten und sich lustig über ihn machten. Für sie war es eine Torheit, sie spotteten. Paulus kommt dann nach Korinth und er tut sich dann mit Aquila und Priscilla zusammen. Das waren Pärchen, die aus Rom flüchten mussten, weil dort die Juden ausgewiesen wurden von dem Kaiser damals. Und sie waren auch geflüchtet und er hat sich dann mit denen zusammengetan, hat Zelte gebaut und am Samstag ist er dann in die Synagoge gegangen. Man sieht hier, da war auch wieder eine Synagoge, das lesen wir immer wieder. Also man kann hier schon sehen, dass die Juden damals schon sehr verbreitet waren. Sie waren schon vermischt, sie waren in allen Ländern, waren sie gegenwärtig und haben sich da niedergelassen, waren überall zerstreut. Und Paulus kommt dann irgendwann in die Synagoge und der Heilige Geist legt ihm aufs Herz. Ich lese das einfach mal vor, Apostelgeschichte 18, Vers 5 und 6. Paulus wurde durch den Geist gedrängt, den Juden zu bezeugen, dass Jesus der Christus ist. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut sei auf eurem Haupt, ich bin rein davon. Und von nun an gehe ich zu den Heiden. Ja, die Juden waren immer widerstrebend und sie haben ihm Widerstand geleistet, sie haben ihn verfolgt. Und Paulus hat jetzt hier von Gott die Erkenntnis, die Freigabe: Du hast alles getan, du hast ihnen alles verkündet und sie wollen nicht. Also geh zu denen, die wollen. Und Gott hatte Korinth auf dem Herzen. Es war eine verdorbene, unmoralische Stadt, voller Götzendienst. Aber sie brauchten Errettung, sie brauchten Befreiung. Aber ich glaube auch, dass Gott strategisch gedacht hat. Wenn hier in dieser Gemeinde, wenn hier eine Gemeinde entsteht, die diese Dinge überwinden kann, dann kann sie es eigentlich überall auf der Welt. Wenn diese Menschen es schaffen, in die Ordnung Gottes hineinzukommen, dann kann das jeder andere auch. Und durch den Hafen und diese Menschen, die hier überall durchkommen, durch diesen regen Verkehr, dass da so viele Länder präsent waren, verbreitete sich das. In einer Gemeinde entstand die, es hat sich alles verbreitet. Und wir sehen das oft in der Geschichte, in der Bibel, dass Gott solche strategischen, wichtigen Punkte erreicht hatte. Auch in der Offenbarung, diese Sendschreiben an die Gemeinden, das waren auch strategisch wichtige Gemeinden. Und Gott hat einen Plan mit ihnen. Und Gott hat das Paulus mitgeteilt. Ich lese das mal vor, hier in Vers 9 bis 11. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und er blieb ein Jahr und 6 Monate dort und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Und ich glaube, die 1,5 Jahre, die er dort war, da ist diese Gemeinde entstanden und haben sich ganz viele Menschen bekehrt. Und wieder versuchen die Juden hier Unruhe reinzubringen und wollen Paulus verklagen, aber der Prokonsul nimmt diese Klage erst gar nicht an und sagt hier: Mit eurem Zeug will ich nichts zu tun haben, lasst die Leute in Ruhe. Und Paulus tritt dann die Rückreise an in seiner Heimatgemeinde. Und vielmehr lesen wir in der Apostelgeschichte nicht über die Korinther hier. Aber in seiner dritten Missionsreise bleibt Paulus ca. 3 Jahre in Ephesus. Und dort in Ephesus bekommt er Besuch von Korinth. Da ist nämlich eine Gruppe, die nennt sich die Chloe. Wir wissen nicht genau, war das eine Familie oder war das ein Hauskreis, ne? Auf jeden Fall kamen die dorthin und die erzählten von Problemen, die in Korinth waren, die da entstanden waren und von Ärger, von Spaltungen und allen möglichen Dingen. Und die haben auch einen Brief mitgebracht von den Korinthern, wo Fragen drin standen, die sie an Paulus hatten, zu gewissen Themen. Und der erste Brief von Paulus ist quasi die Antwort darauf. Und das ist auch wichtig, wenn wir diese 1. Korinther lesen, dass wir wissen, worum geht es hier eigentlich. Es geht darum, dass er berichtet bekommen hat, in dieser Gemeinde gehen heftige Dinge vor sich. Und er geht dann auch an anderer Stelle, das kann man an der Antwort sehen, geht er auf die Fragen ein, die dieser Brief von Korinth beinhaltet. Und das wollen wir uns im Laufe der nächsten Male genauer anschauen. Kannst du jetzt ausmachen. Ich will heute einfach nur noch aus dem Korintherbrief 5 Verse mir anschauen. den Korinthern. Und zwar 1. Korinther 1, Vers 4 bis 9. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen und bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Wir haben festgestellt, dass die Korinther viele Probleme hatten und dass da einiges schief lief. Hat Paulus hier wieder sie gestreichelt, um sie danach zu schlagen? Hat er ihnen wieder Honig ums Maul geschmiert, damit sie nicht gleich die Rollladen runterfahren? Hat er sich gedacht, wenn man, das ist ja ein Grundsatz, wenn man jemanden kritisieren oder ermahnen will, dann muss man ihn erst loben? Nee. Ich glaube, dass die anderthalb Jahre, in denen Paulus dort war, eine wunderbare Gemeinde entstanden ist. Ich glaube, dass die Menschen grundsätzlich verändert wurden, dass ihr Leben komplett verändert hat. Dass sie, ja, ich glaube, dass Gott sie mit all diesen Gaben und Erkenntnissen ausgestattet hat, weil die Lage dort, das Umfeld so schwierig war, weil sie das dort brauchten und weil das wirklich eine hundertprozentige Umkehr war, die da notwendig war. Ich glaube, dass sie von Paulus unheimlich viel gelernt haben, dass sich ihr Leben völlig umgekrempelt hat, sie wirklich neue Menschen geworden sind. Ich glaube aber auch, dass es ihnen so erging, wie Paulus bei seinem Abschied von den Ephesern zu den Ältesten geschrieben hat. Ich denke, das ist auch so ein wichtiger Teil für uns, weil Paulus verabschiedet sich von den Ältesten in Ephesus und sagt ihnen, wir sehen uns wahrscheinlich nie wieder. Und er gibt dann Ratschläge noch. Und ich finde das so wichtig, was er hier sagt. Apostelgeschichte 20, Vers 28 bis 30. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus eurer Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ich glaube, das war der Dienst des Apostels, dass er wirklich immer wieder ermahnt hat. Er ist auf sie eingegangen, auf persönliche Dinge, auf alle Lebensbereiche. Er hat die wirklich gelehrt. Und er wusste ganz genau, wenn ich hier weggehe, dann wird der Feind zuschlagen. Er wird ihnen das wieder rauben wollen, was Gott ihnen gegeben hat. Deshalb ist Gemeinde so wichtig, dass wir Korrektur bekommen, dass nicht Menschen, ich denke, jeder von uns kommt irgendwann mal auf Abwege und das ist wichtig, dass da einer da ist, der sagt, halt, stopp, das ist nicht so in Ordnung hier. Denkt da nochmal, lass uns das mal prüfen. Uns als Gemeinde ist kein Spaziergang versprochen. Das Leben ist kein Ponyhof, wie heute so schön sagen. Ich frage mich auch oft, wann hört das auf, dass immer wieder Uneinigkeit in unserer Gemeinde da ist, dass Streitigkeiten entstehen und Missverständnisse. warum müssen wir immer wieder die gleichen Dinge anpacken? Warum rutschen wir immer wieder in gleiche Fehlverhalten rein? Warum? Warum überschüttet uns Gott nicht einfach mit Freude und Frieden und alles ist wunderschön, alle freuen sich? Er sehne mich so danach. Warum muss immer alles so schwer sein? Deshalb sind diese Briefe an die Korinther so wichtig für uns, weil es diese Probleme damals schon gab, weil es auch damals nicht ein Spiel war. Paulus hat hier jedes Lob, was er über sie ausspricht, ernst gemeint. Es war die Wahrheit. Er dankt und lobt Gott für alles, was er in diese Gemeinde hineingelegt hat. Und damit, dass er ihnen das schreibt, ermutigt er sie im Glauben und baut sie auf. Er gibt ihnen diese Bestätigung des Fortschrittes quasi schriftlich. Er sagt, hier, guckt, das hat Gott in euch bewirkt, ihr seid beschenkt. Ihr habt Menschen in euch, die haben Gaben. Halleluja. Genauso hat er das auch gemeint. Aber er tut auch nicht das andere, was viele Gemeinden heutzutage machen und wo wir hintendieren, bei all den Abers, die in den weiteren Briefen folgen, stellt er nie diese positiven Dinge in Frage, die er ihnen gesagt hat. Er sagt nie, wenn ihr das hier nicht im Griff habt, dann muss das andere auch falsch sein. Er sagt ihnen ganz unverblümt, wenn diese Streitigkeiten und diese Spaltungen unter euch sind, das ist absolut fleischlich. Das ist nicht geistlich, was er hier tut. Er zieht aber nicht die Schlussfolgerung daraus und sagt, deshalb stelle ich eure Geistesgaben in Frage. Das eine macht das andere nicht kaputt. Es kann tatsächlich nebeneinander da sein, dass das Verhalten vollkommen daneben ist, aber die Geistesgaben vollkommen echt und von Gott. Das hat mich hier so ermutigt. Wann fangen wir endlich an, uns geistlich zu beurteilen? Gott beschenkt Gemeinde durch Menschen, die er begabt, denen er Gaben gibt. Und er tut es, auch wenn diese Menschen noch Fehler haben in ihrem Leben. Wir werden das nie erleben, dass das perfekte Menschen sind. Auch ein Paulus war nicht perfekt. Er mutet uns das zu, dass Gott dich und mich korrigiert durch Menschen, die tatsächlich noch nicht alles in ihrem Leben im Griff haben. Und wir stellen uns dann dahin und sagen, hier, guck du mal in deinem eigenen und dann kommst du mal zu mir. Wir müssen anfangen, Korrektur von Gott, von Menschen anzunehmen, ohne sofort zurückzuschießen, ohne das Thema zu wechseln. Weil Gott möchte uns damit beschenken. Wir lehnen nicht den Menschen ab damit. Wir lehnen Gottes Handeln ab. Er schickt uns die Leute, um uns auf die Spur zu bringen. Ich weiß gar nicht, neulich hat irgendeiner so einen komischen Witz erzählt. Da war einer in Seenot und er betet zu Gott, helf mich, rette mich. Und da kommt ein Schiff vorbei und sagt, hier, kann ich dir helfen? Nee, Gott hilft mir. Und das macht er dann 3-4 Mal. Und dann irgendwann ist er abgesoffen und dann steht er vor seinem Herrn und sagt er, warum hast du mir nicht geholfen? Und er sagt Gott, hier, ich habe dir 5 Leute geschickt, die dir helfen. Du hast sie jedes Mal weggeschickt. Und ich glaube, sowas kann uns auch passieren. Gott schickt uns Korrektur. Er schickt uns Menschen, die uns aufmerksam machen auf Dinge, die nicht in Ordnung sind in unserem Leben. Wir nehmen sie von diesen Leuten nicht an. Wir wollen das direkt von Gott hören. Aber so arbeitet Gott nicht. Gott kann uns auch direkt ansprechen. Aber manchmal sind wir so blind an manchen Punkten, dass wir wirklich jemanden brauchen, der uns darauf aufmerksam macht, weil wir es einfach nicht sehen. Wir denken, bei uns ist die Welt vollkommen in Ordnung und wir sind in totaler Schieflage. Auf der anderen, in der umgekehrten Art, schlussfolgert er auch nicht, ihr habt all die Gaben und Wunder in eurer Mitte, also muss alles andere, was ihr sagt, irgendwie auch richtig sein. Man kann dann in beiden Richtungen vom Pferd runterfallen. Das Einzige in unserer Gemeinde, was perfekt ist, das ist unser Gott, der in unserer Mitte sein will, in unserem Lobpreis wohnen will. Er ist perfekt. Es ist Jesus, der unser Haupt ist. Er ist perfekt. Und es ist der Heilige Geist, den Gott uns gegeben hat und dessen Tempel wir sind, er ist perfekt. Und das sind die Quellen, die Gemeinde bauen. Aus dieser Kraft heraus lebt Gemeinde, nicht aus den tollen Menschen, die sich hier versammelt haben. Paulus sagt den Korinthern mal, unter euch sind menschlich gesehen keine tollen Hechte. Das war eben der Hintergrund, den ich gesagt habe. Das waren meistens Sklaven, die irgendwo in Freiheit gekommen sind. Aber das, was uns reich macht, das ist er. Das ist seine Gegenwart. Und ich finde das so toll, dass wir hier, dass die Bibel uns nicht irgendwas vorlügt, dass sie uns nicht eine heile Welt vorstellt, sondern dass wir überall, wo wir in der Bibel lesen, ob das Altes oder Neues Testament ist, wir sehen überall, dass die Bibel nicht schweigt über Fehler, die die Menschen hatten. Ob man David haben, Mose oder wie sie alle heißen, und Salomo oder auch Paulus, Petrus. In der Bibel ist niedergeschrieben, dass der Paulus den Petrus öffentlich zurechtweist. Und sagt, hier, du Heuchler, was machst du da eigentlich? Und der Petrus war ja nun mal eine der Säulen, wie die Apostelgeschichte sagt. Das hat den Paulus aber nicht davon abgehalten, den vor allen Leuten zu sagen, so, das so geht das nicht. Ich will Aufrichtigkeit sehen. Da steht, dass sich der Rest der Menge gefürchtet hat, weil er das getan hat. Nicht, weil sie Angst hatten, weil sie wussten, hier kommt es ans Tageslicht. Hier wird nichts unter den Teppich gekehrt. Und das muss aufhören, dass wir Dinge unter den Teppich kehren. Wir haben früher mal gesagt, Gemeinde ist Therapiezentrum. Aber ich will das heute mal anders sagen. Gemeinde bedeutet Jüngerschaft. Damals, wir haben das eben, deshalb habe ich das mit dem Timotheus auch reingepackt, dass der Paulus den unterwegs aufgegriffen hat und hat gesagt, hier ist ein junger Mann, der hat Potenzial, er hat die Geistlichen, er hat gesehen, dass Gott in diesen Mann was reingelegt hat und er sagt, das ist mein Schüler. Er spricht von seinem Sohn im Geist immer wieder und er hat sich ihn unter die Flügel genommen, er hat ihn mitgenommen, hat ihn gelehrt. Und das war nicht wie heute, dass man da in eine Bibelschule geschickt wird, man wird vollgetrönt mit allem möglichen Unsinn und Strategien, wie man Bibel auslegt und alle möglichen Philosophien, die da gelehrt werden und alles Mögliche, sondern sie haben im Alltag waren sie dabei, als Paulus gepredigt hat, als Paulus diese Briefe geschrieben hat. In vielen Briefen steht Paulus und Timotheus, sein Sohn. Er war mit dabei, er hat ihn mitgeschrieben, er hat mitgelitten, er ist mit. Paulus hat ihn nachher, als er dann ein bisschen reifer war, selbst nach Korinth geschickt und hat gesagt, guck du mal da. Weil scheinbar der Timotheus sehr gut mit Menschen umgehen konnte. Und das ist Jüngerschaft. Er hat, ja, learning by doing. Wir gehen gemeinsam ran, das war auch unsere Jugend, dass wir das leben. Predigt ist wichtig, aber das ist nur ein Anstoß dafür, was im Alltag passiert. Diese Dinge kann man nicht in der Schulbank lernen. Da kann einer sein Bibelstudium mit 1 abschließen, kann einen Doktor machen und alles. Das heißt aber nicht, dass er voll vom Heiligen Geist ist. Das heißt nicht, dass wir von ihm wirklich Gottes Worte hören. Vielleicht hören wir gerade von diesen Leuten, die danach streben, einen Doktor zu haben, und alles Mögliche zu haben. Vielleicht hören wir von denen viel mehr seelisches Zeug, als von den Leuten, die sagen, meine Güte, die kann sind. Ich habe jedes Mal Schiss, da vorne hinzugehen. Und wenn Gott da nicht dabei ist, dann wird das eine Riesenkatastrophe. Gott braucht keine Hilfe. Menschen, die demütig sind und sich gebrauchen lassen. Und die bestätigt er. Ich hoffe, dass wir dann im Laufe der nächsten Wochen tiefer da reingehen können in diese Punkte und dass wir von den Korinthern viel lernen können. Und dass wir, ja, dass das Auswirkungen hat aufs Hinterland hier. Herr Gott möchte, dass auch hier dieser ganze Schmutz aufgedeckt wird. Er ist Licht. Er möchte, dass wir die Stadt auf dem Berge sind, die sichtbar sind. Er möchte, dass hier Menschen sitzen, die Stellung nehmen, die nicht zugucken und alles gerade sein lassen. Die nicht damit zufrieden sind, dass die Ehen kaputt gehen und dass das alles nichts mehr wert ist. Homosexualität und all diesen Perversionen im sexuellen Bereich, die normal als normal gelten. Wir sehen das im Fernsehen, überall sieht man, dass das normal ist. Jetzt ist dieses Gender Change da, dass Menschen sogar dahin kommen und sagen, ich bin von Gott zwar als Mann geschaffen, aber ich bin eigentlich eine Frau. Leute, das ist nicht normal. Und ich glaube, dass Gott möchte, dass wir wirklich Stellung beziehen, dass wir Ehen leben, die nach außen charakterlich sichtbar sind, wo Menschen sehen, das funktioniert ja tatsächlich. Aber in unseren Gemeinden, in vielen Gemeinden sind die Ehen genauso kaputt wie in der Welt. Die Kinder sind genauso, ja, schlecht erzogen. Und es ist so wichtig, weil Gott möchte, dass wir einen Unterschied machen. Und wir sind so oft immer nur darauf aus, dass es uns gut geht. Aber Gott möchte, dass es uns geht, damit es den anderen gut geht. Er möchte durch uns andere Menschen beschenken. Das ist Grundprinzip in der Bibel. Er schenkt uns hier Propheten in der Gemeinde, nicht weil er die besonders mag, sondern weil die Gemeinde Propheten braucht. Weil dieses prophetische Sicht in den Gemeinden fehlt. Und weil wir Leute brauchen, die sagen können, hier, Gott hat mir gezeigt, hier ist was falsch. Oder Gott hat mir gezeigt, du hast eine ganz besondere Gabe, das müssen wir fördern. Das ist Prophetie. Es geht nicht darum, dass da irgendein Wahrsager erzählt, was übermorgen passiert oder ein bisschen was aus seiner Kindheit erzählt. Das ist Hokuspokus. Prophetie ist dafür da, dass Gemeinde wächst. Die Gemeinde ist gebaut auf der Grundlage von Aposteln und Propheten. Und diese Leute brauchen wir hier, damit Gemeinde wächst. Damit Korrektur geschieht, damit Gott durch diese Menschen seine Worte in unsere Gemeinde sprechen kann. Und deshalb lasst uns da ganz neu für beten, dass Gott uns wirklich diese Menschen gibt. Und dann nicht enttäuscht sein, wenn es ein anderer ist, als den wir erwartet haben. Da wirklich Gott die Freiheit lassen. Ja, das war es eigentlich für heute. Vater, ich danke dir für dein wunderbares Wort, dass du uns mit Ehrlichkeit begegnest, dass du uns zeigst, dass es auch damals Probleme gegeben hat und dass wir sehen, wie der Paulus und der Timotheus, wie die gekämpft haben, dass die Gemeinde wieder in deine Ordnung kommt und dass es gelungen ist, wie wir das zum Schluss sehen, dass die Menschen sich korrigieren ließen und dass es, auch wenn es schwer war, dass du diesen Weg in dieser Gemeinde gegangen bist, Herr, und du zeigst uns immer wieder, dass Gemeinde so wichtig ist, dass Menschen hier in diese Familie hineingeboren werden, hier Jüngerschaft erleben und wachsen zu dir hin. Sie dich erleben und dass sie, ja, selber zu Menschen werden, die du gebrauchen kannst. Also bitte ich dich, dass du diese Gedanken der Jüngerschaft ganz neu in unserer Gemeinde anfachst, dass du uns Hunger ins Herz legst, dass wir mehr wissen wollen von deinem Wort, der Erkenntnis, nach deiner Erkenntnis jagen, dass wir Antworten suchen, dass wir anfangen dafür zu beten, dass wir in diese Dinge hineinkommen, in diese Werke, die du schon für uns vorbereitet hast, dass du uns deine Wege zeigst, dass du uns zeigst, welche Berufungen Menschen haben, dass wir Menschen hier in diese Gemeinde in ihre Berufung hineinführen können, damit dein Leib anfängt zu funktionieren. Danke, Vater, dass du da bist und dass du uns liebst und dass du einen guten Weg für uns hast und dass du uns Liebe ins Herz gegeben hast und dass du möchtest, dass wir in der Wahrheit leben, dass die Lüge aus unserer Mitte verschwindet, das Licht hineinscheint in alle Bereiche unseres Lebens und dass wir uns das gefallen lassen, dass du uns die dunklen und schmutzigen Räume unseres Lebens zeigst. Du möchtest unser Herzen verändern. Dafür danke ich dir. Du bist wunderbar und ich bin gespannt, was du noch alles mit uns vorhast. Amen.